Okay, Hans, du sagst Hallo, Folge 137. Und eine ganz besondere.
Ganz besonders.
Achtung, es könnte laut werden.
Freunde, Freunde, ganze 7 Tage musstet ihr wieder warten auf euren Lieblingspodcast. Hier ist Nachholspiel mit Folge 137. Wir sind wie aus dem Ei gepellt, sitzen bei Mario.
Wir oder du? Sag's, wie es ist, woher kommst du gerade?
Ich komme gerade vom Friseur.
Ja, so ist es.
Ja, das sieht man.
Ich dachte, du sagst jetzt, bist nicht angekommen.
Nein, wir sind doch heute, das ist eine positive Folge. Wir haben positive Nachrichten. Deswegen dachte ich mir, ich werde ihm jetzt hier so ein bisschen Honig ums Maul,
Honig ins Haar.
Liebe Nachholspiel-Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel wir hier über unsere Frisuren nach der Aufzeichnung diskutieren. Haben wir Frisuren von berühmten Fußballern eigentlich? Ja, Olli, du bist so ein bisschen...
Jetzt bin ich gespannt. Ich war nett zu dir, also sei auch nett zu mir.
So ein bisschen, nee, Josua Kimmich hat kürzere Haare, oder?
Was?
Ja. Es geht in die völlig falsche Richtung, ja, aber ich weiß nicht, was wir zur Hand
Wenn
sagen
Wenn Mario
sollen.
Ein bisschen längere Haare hätte, deutlich längere Haare, nee, ich wollte gerade sagen,
Carlos Valderrama.
Nee, ich sehe sofort Michel Prudhomme.
Nee, für mich aber ist Mario auch wegen dem England-Bezug so Steve McManaman.
What?
Ja, der hat aber, ja,
schon,
weil es ins Lockige lockig. Geht. Aber der hat mehr eine Welle als eine Locke. Aber das führt jetzt zu weit.
Ich bin eher so Pavel Nedved gerade.
So wie du anfängst, bist du Günther Netzer gleich. Ja. Bis die Show vorbei ist.
Oh, Show ist ein gutes Stichwort.
Ja.
Denn unsere kleine Show wird bald genauso klein bleiben, aber zumindest mal in einem anderen Rahmen stattfinden. Denn wir von Nachholspiele haben uns gesagt, warum nicht auch mal live?
Warum nicht auch mal vor Zuschauern dilettieren? Und Zuschauerinnen. Genau, wir haben es ja in der vergangenen Woche und auch in der vorvergangenen Woche da noch etwas verklausuliert vielleicht, aber bereits angekündigt, wir gehen auf Tour. Wir haben gedacht, wenn das die richtig großen Podcasts und erfolgreichen Podcasts machen, warum dann nicht wir auch, oder Mario?
Es ist ja natürlich immer unser großes Vorbild, dass wir mit den größten aller Podcasts mithalten können, aber dafür haben wir uns die kleinsten aller Kneipen rausgesucht, wo wir hingehen und wehe, die werden nicht voll. Wir fangen an, darf man das sagen? Ja, heute.
Ja, ja,
doch,
heute
klar, es gibt auch jetzt gerade gibt es schon Tickets. Deswegen,
genau, wenn ihr jetzt.
Ja, man darf es sagen. Also, genau. Wir fangen in Berlin an, das ist mein Plan.
Wir fangen in Berlin an im Franz-Salon. Ich muss zugeben, ich kannte den Franz-Salon nicht. Kennt einer von euch den?
Ja, ich kenne den und das ist auch ungefähr das einzige außerhalb Münchens, was ich kannte. Weil ich glaube, Prenzlauer Berg, ich war da schon mal in der Gegend. Mhm. Nicht drin, aber mir hat der Name was gesagt, deswegen freue ich mich drauf, weil ich Berlin sowieso echt gern habe.
Ja, sehr gut. Einen Tag später sind wir in Bremen.
Wann ist denn der erste Termin?
Achso, Entschuldigung. 18.10. Genau, schreibt es euch auf. 18.
Wir sagen
Oktober.
Euch nicht wann, aber einen Tag später sind wir in Bremen.
Es gibt übrigens, man merkt, wir sind richtig professionell, was das angeht.
Ja.
Es wird natürlich bei Instagram, bei Twitter diese Daten auch nochmal zum Nachlesen und zum Draufklicken geben. Also keine Bange, ihr werdet das auch finden. Alle Ticketstores, alle Ticketshops. 18. Oktober ist es soweit, da sind wir in Berlin und einen Tag später, Mario.
Sind wir in deiner alten Heimat Bremen?
Sind wir in meiner alten Heimat.
Ich freue mich jetzt schon auf den Zug durch die Gemeinde nach der Show.
Ich auch, muss ich zugeben, sehr, wirklich. Ich war jetzt schon wegen Corona seit anderthalb Jahren nicht mehr da. Okay, da war auch Corona, aber da ging das noch irgendwie so einigermaßen zu der Zeit, als ich da war.
Wie heißt das Etablissement, in dem wir
das da... Das ist der Tower. Aha. Und mit dem Tower, da verbinde ich persönlich eine ganz... enge, teilweise schmerzhafte, teilweise feuchtfröhliche Beziehung verbinde ich mit diesem Laden und da freue ich mich schon sehr drauf. 19.10. in Bremen Tower. Hans, einen Tag später sind wir in Hamburg, so ein bisschen, ich will nicht sagen deiner zweiten Heimat, aber du verbindest auch sehr viel mit der Stadt.
Durchaus, ich habe da sehr viel Familie und auch Freunde wohnen und in Hamburg sind wir auch in einem Laden, der... auch schon, kann man sagen, also auch gut, also in einem guten Viertel liegt und Olli.
Was ist jetzt das Kryptische? Sag's doch.
Haus 73.
Haus 73. In den
vergangenen beiden Wochen haben wir so kryptisch rumgetan. Ja. Jetzt haben wir gesagt, komm, wir sagen einfach direkt, was ist. Fängt Hans wieder an.
Ja, Hamburg wird natürlich insofern spannend. Haben wir in Berlin zwar auch, aber in Hamburg hast du auch zwei sehr große Fußballvereine. Dann sitzt natürlich das MML-Mutterschiff auch in Hamburg.
Oh ja.
Und
nehmt euch in Acht. Wir kommen.
Wir werden auf jeden Fall dann auch mal bei MML reinschauen. Also das wird für uns eine kleine Heimspielreise auch, zumindest was jetzt mal die Podcast-Verbindung angeht. Und danach?
Ja, Hans, apropos Heimspielreise. 3 Tage später, wir haben dann ein bisschen Pause, wir müssen auch mal irgendwie vielleicht kleine Manöverkritik machen, gucken, was wir noch besser machen können, noch besser. Am 23.10., Hans, sind wir, du hast gerade Heimspielreise gesagt, in Köln. in einem Laden, in dem du auch schon sicherlich das ein oder andere Kaugummi unter den Hocker geklebt hast.
Durchaus. Das ist, glaube ich, die beste Fußballkneipe, ich will es mal klein formulieren, der Welt. Die Gottesgrüne Wiese. Liebe Grüße an Peter, der dort den Fußball oder die Pfeife in der Hand hat und den ganzen Laden schmeißt. Und die Gottesgrüne Wiese ist insofern legendär, weil ich kann mich erinnern an die WM 2006. Das war so ein Urlaubssemester, was ich nicht angekündigt hatte. Das hat sich einfach so ergeben. Während der Heim-WM konnte man in der Wiese, also davor, auf einer Couch Fußball gucken. Und ab dem Tag habe ich mich in den Laden verliebt, habe auch mit den Jungs viel Fußball gespielt. Also das wird eine schöne Reise zurück in meine Studienzeit.
Das ist dann am 23. Oktober. Mario Hans hat jetzt gesagt, die beste Fußballkneipe der Welt. Da könnte dann einen Tag später die Location vielleicht ein Veto einlegen. Wo sind wir am letzten Tag unserer Tour, am 24.10.?
Ja, wir müssen natürlich auch wieder heimfahren. Deswegen machen wir hier auch noch einen letzten Zwischenstopp im Stadion an der Schleißheimer Straße. Alle Münchnerinnen und Münchner kennen das. Am 24. Oktober Stadion an der Schleißheimer Straße in München. Bevor ich euch beide verabschiede und am nächsten Tag nämlich in Basel sein muss, da spielt Rogers ein Heimturnier. Und deswegen war das haarscharf, dass
da
das zeitlich
klappt.
Da könnt
ihr zu Hause nicht mitkommen.
Das auf gar keinen Fall. Aber da muss ich, also die Show in München darf nicht so lang gehen. Ich muss am nächsten Morgen in Basel sein.
Wir fangen extra für an. Ja. Aber wir fangen extra für an. Alle weiteren Infos, um wie viel Uhr das losgeht, was ein Ticket kostet und so weiter und so weiter. Ich habe es am Anfang gesagt, findet ihr auf unserer Instagram-Seite, auf unserer Twitter-Seite. 18.10., 19.10., 20.10., 23.10., 24.10. Das sind die Daten, die Städte dazu. Berlin, Bremen, Hamburg, Köln und München. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss zugeben, ja, wir haben jetzt Mitte Juni. Ich bin unglaublich aufgeregt.
Wir haben vor allem jetzt schon ganz schön lange darüber gesprochen, so dass wir eigentlich, ja, sag ich mal, auch über unsere eigentliche Folge irgendwann mal sprechen sollten.
Ja,
sollten.
Stimmt. Vielleicht sollten wir jetzt mal. Also sagen wir es mal so, also bis dahin üben wir noch ein bisschen jonglieren, weil wir müssen ja auch irgendwas in dieser Show, auf dieser Tour auch präsentieren. Aber Mario, du hast gerade gesagt, Stadion München.
Ja.
Das ist natürlich eine sehr geschichtsträchtige Kneipe, aber ich würde mal behaupten, es gibt in München ein Stadion, das noch ein bisschen mehr Historie hat.
Eine wunderbare Überleitung. Wie von Zauberhand geschrieben.
Die hat Delling nicht besser hinbekommen.
Wir reden heute über was anderes, denn wir hatten ja eigentlich schon, naja, wie soll ich sagen, zigmal über Spieler, Trainer, Spiele, Turniere gesprochen, aber noch nie über einen ganz großen Teil, ohne den die meisten Spiele und die meisten Turniere gar nicht stattfinden hätte können, nämlich das Stadion. Und deshalb heute das Olympiastadion München, das für viele auch, muss man ganz ehrlich sagen, das schönste Stadion der Welt ist. Ich kenne nicht alle Stadien, aber ich sehe es schon auch annähernd
du warst
so.
Denn fast
von denen, die man so kennt, auch von außen, auch nur von Fotos, ist das schon was ganz, ganz Besonderes. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt gerade nur ein paar hundert Meter Luftlinie davon entfernt sind.
Bin heute noch drumherum gejoggt.
Gut, ich war nämlich jetzt extra in der Vorbereitung auch vor 3 Tagen, glaube ich, war es. Auch nochmal extra im Olympiapark. Bin einfach nur rumgelaufen, hatte nichts zu tun. Und habe einfach nochmal das alles anschauen wollen, weil ich so viele Erinnerungen daran habe. Und es war wirklich wunderschön. Es ist eine Konstruktion, die 50 Jahre alt ist. Deswegen reden wir jetzt darüber. Im Mai 1972 fand das erste Fußballspiel darin statt. Ein bisschen später in dem Jahr dann die Olympischen Spiele. Wir reden gleich über das große Ganze. Aber 50-jähriges Jubiläum eines so legendären Stadions, da muss man natürlich drüber sprechen. Wart ihr beide mal drin beim Fußball gucken?
Ich muss zugeben, ich merke jetzt gerade, als ihr beide darüber jetzt angefangen habt zu sprechen, es kribbelt schon so ein bisschen. Ich habe da ja auch in der Nähe viele Jahre gewohnt und bin dann auch hin und wieder, wenn es die Kondition und vor allem die Motivation zugelassen hat, ringsrum gejoggt. Ich war nie für ein Fußballspiel drin. Ich war für mehrere Konzerte drin, manchmal zum Beispiel auch mit dir, Hans.
AC/DC damals, ne?
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Da haben wir uns die Amerika-Schweißbänder ums Handgelenk gedingst. Nee, ich war drin für Konzerte oder für irgendwelche Presse-Events, aber für ein Fußballspiel nie. Und bevor du jetzt anfängst, Mario, was ist eigentlich, also ich kenne ja viele Leute, die früher auch in den 60ern, in den 70ern, auch in den 80ern in Stadien waren und die haben oft geschimpft, wenn man so in den Fankurven war, dann musste man teilweise ein Fernglas haben, um das Spielfeld noch zu sehen. Damals gab es ja noch, wie auch im Olympiastadion, diese Laufbahn. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese ganze Konstruktion von diesem Dach, das entschädigt für so vieles, oder? Weil das ist ja Stadion heutzutage, die Stadien sehen ja alle aus wie Möbelhäuser. Und das Stadion ist ja einfach, das ist ja unique.
Absolut. Natürlich, das Dach, kann man sagen, entschädigt für vieles, aber während ein Fußballspiel läuft, kann man ja nicht nur das Dach angucken und deswegen sitzt man da wirklich extrem weit weg, das muss man so sagen. Martin hat auch gesagt, wenn er da kommentiert hat, also Martin Theiler, das war eigentlich sein Stadion, das er am wenigsten mochte vom Kommentatorenplatz her, weil es einfach unwahrscheinlich weit weg ist. Du hättest es zu Hause am Fernseher anschauen können, wärst näher dran gewesen. Aber es ist trotz allem damals ein Wunderwerk der Schönheit und der Architektur gewesen. Vor 50 Jahren gab es natürlich nicht so wahnsinnig viele Fußballstadien, wie sie heute aussehen. Also zwischen Hoffenheim, Mainz, Augsburg und Freiburg und so weiter sieht ja eigentlich alles recht ähnlich aus. Nicht ganz, wir wollen ihnen natürlich auch nicht zu nahe treten, aber ihr wisst, was wir meinen, weil dieses Zeltdach und diese Konstruktion mit dem Olympiasee außenrum, mit dem Olympiaberg, mit dem Turm, mit der Halle, mit der Schwimmhalle, mit allem, was da drumherum ist, dieser ganze Park einfach, das ist schon echt ein Gesamtkunstwerk. Und oft ist es so, wenn man so nah dran wohnt, dann erkennt man die Schönheit nicht, weil man es fast jeden Tag sieht. Hans, wenn du da rumjoggst, du kennst das wahrscheinlich als normale Joggingstrecke. Aber das ist vielleicht wie, wenn wir, weiß ich nicht, in Central Park gehen. Das ist für uns auch was Besonderes, in New York zu sein. Und die New Yorker sagen, ja, das ist halt hier unser Park.
Das Schöne ist eben, du hast es eben schon angedeutet, dass dieser Olympiapark im Ganzen auch heute noch so viel Leben und Freude ausstrahlt, weil ich glaube, jedes Wochenende, gerade im Sommer, dort irgendwelche Events auch ausgetragen werden. Und insofern ist es wirklich eine Gesamtkomposition. Und natürlich hat es am Ende so den Kontext Olympische Spiele. Alles ist irgendwie sehr dicht beieinander, aber es ist, und das ist ja die große Kunst, wenn man auch über Nachhaltigkeit spricht heute bei Großevents, dass du über Jahre hinweg dieses Areal einfach mit so viel, mit so viel Freude einfach auch füllen kannst.
Und noch dazu kommt ja auch, dass da auch das ein oder andere relativ wichtige, entscheidende oder vorentscheidende Spiel ja auch noch gespielt wurde. Aber was ich ganz toll finde, ist eben diese Nachhaltigkeit, dass du da durchläufst und egal wen man so aus der Heimat mal zu Besuch hat, die Leute wollen alle in den Olympiapark und laufen dann rum. Und wenn man dann sagt, ja, und hier waren die Olympischen Spiele, dann sagen die Leute auch so, ach ja, natürlich. 1972 sind dann hier wirklich Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen durchgelaufen und hier war dann früher 1972 Olympia mit Goldmedaillen, Silbermedaillen, Bronzemedaillen, riesig viel Zuschauern, Rekorden und so weiter und das unterscheidet sich ja total zu heute, wo die Sportstätten teilweise brach liegen, schon irgendwie 2-3 Jahre später total vermodern und da können wir ja hier, die hier wohnen, alle froh sein, dass es hier nicht so ist.
Wir müssen natürlich auch oder wollen einen Fußballbezug herstellen. Es sind natürlich viele große Partien dort absolviert worden. Es ist eingeweiht worden vor ziemlich genau, nicht ganz auf den Tag, aber fast genau 50 Jahren, 3 Monate bevor die Olympischen Spiele begonnen haben, also Ende Mai 1972. Wir haben jetzt Anfang Juni, also es ist wirklich ziemlich genau 50 Jahre her. Die deutsche Mannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen die UdSSR. Dazu gleich mehr, aber das ist sozusagen der Aufhänger rein zeitlich gesehen der heutigen Folge. Aber wir fangen jetzt erstmal aus Fußballsicht noch viel früher an, nämlich in den 60er Jahren. Eigentlich muss einem erstmal klar werden, dass es jeder, der in unserem Alter ist, kennt natürlich nur das Olympiastadion. Aber früher gab es das nicht. Es gab aber trotzdem 2 Vereine, der TSV 1860 und der FC Bayern. Und die haben bei dem Grünwalder Stadion noch gespielt. Das ist, jeder kennt es vielleicht vom Vorbeifahren oder war auch schon mal drin, nicht so groß im Vergleich zum Olympiastadion und erst recht nicht dann zur Allianz Arena. Aber die beiden Vereine, die in München gespielt haben, waren recht erfolgreich. Also 66 wurde 1860 deutscher Meister, die Bayern haben den DFB-Pokal gewonnen. Man merkt, es würden zu manchen Spielen gerne mehr Zuschauer kommen, aber es passen halt nicht so viele ins Grünwalder. Offiziell hieß es zwar 45.000, aber...
Was?
Ja, aber davon nur 3.800 Sitzplätze. Also eigentlich Wahnsinn. Der Rest war so...
28 geschätzt.
Ja, aber der Rest war so eng gedrängt wie ein Wiesenzelt ungefähr. Also das war wirklich extrem...
Auch nicht gesund, ne?
Nee. Und es war teilweise nicht ausverkauft, weil 1966 einfach noch nicht so ein Riesenhype um Fußball war, wie es heute eben ist, wo jedes Stadion ausverkauft ist, obwohl es 200 Euro Eintritt kostet. Aber, obwohl es auch ein bisschen weniger wird, aber vor ein paar Jahren war es vielleicht noch so. Aber zu den ganz großen Spielen wären eben gerne mehr Zuschauer gekommen. Nur Deutschland, beziehungsweise in Deutschland, ja, in Berlin gab es ein Riesenstadion, aber in München eben kein Olympiastadion. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung weg vom Fußball. 1963, also noch ein paar Jahre vorher, hat Münchens zweiter Bürgermeister, den kennt man vielleicht, Georg Brauchle, vom Georg Brauchle Ring,
stimmt,
der rund um den Olympiapark führt, der hat gesagt, Olympische Spiele in München, das wäre ein schöner Gedanke. Also man konnte sich vorstellen, sich zu bewerben. Die Politik hat gesagt, das wäre ganz gut. Es gab viele Diskussionen, viele Gespräche untereinander. Wahrscheinlich muss man auch sagen, nur ein Tausendstel von dem, was es heute geben würde oder was es auch vor ein paar Jahren gab bei der Münchner Olympia-Bewerbung für 2018, die ja dann nach Südkorea ging und so weiter. Das war ein Riesentheater, aber die Entscheidung ist dann recht schnell getroffen worden. München bewirbt sich für die Olympischen Spiele 72. Es hat ein bisschen gedauert, aber zwei Jahre später, am 26. April 66, gab das IOC bekannt, dass sich München durchgesetzt hat gegen die anderen Mitbewerber. Das waren Detroit, Montreal und Madrid. Ja. Und dann war klar, Olympia kommt nach München. Jetzt ging es also ans Eingemachte und jetzt kommen wir schon dahin, worüber wir heute reden wollen. Wie soll das Stadion aussehen? Wie soll der Park aussehen? Wer soll es bauen? Wie viele Zuschauer sollen reinpassen? Was machen wir denn damit? Den Olympiaberg, den gab es damals schon. Das war natürlich nicht der Olympiaberg, sondern einfach nur ein Haufen. Und zwar sprichwörtlich, denn der wurde aus 10 Millionen Kubikmetern Schutt aus den Kriegstrümmern aufgebaut. Also alles unter dem Olympiaberg ist einfach Schutt, Dreck, Müll, alles, was aus dem Krieg übrig ist.
Ist ja mit dem nahegelegenen Luitpoldpark nicht anders. Dort ist ja auch ein riesiger Berg. Also riesig, aber...
Beim Joggen kommt er einem riesig vor.
Ja, kommt da auch der Puls gut in Gang, ja.
Es gab 104 Bewerber beim Architektenwettbewerb für das Olympiastadion. Der Entwurf, also beziehungsweise ein Entwurf war es damals nur, aber der, über den wir natürlich jetzt auch sprechen, stammt von Benisch und Partner. Günther Benisch und Fritz Auer, vielleicht schon mal gehört, wenn man sich mit dem Olympiapark beschäftigt hat, dann höchstwahrscheinlich. Denn jetzt kommt eins zum anderen. Dieses Büro plant eben das Stadion, die Olympiahalle und die Schwimmhalle, damit alles aussieht wie aus einem Guss. Dann gibt es noch einen Mitarbeiter, der hat sich gedacht, Moment, wir könnten doch so eine Art Zeltdach auf das gesamte Areal legen. Das waren nicht die Architekten ursprünglich, sondern ein Mitarbeiter. Der kannte das von der Weltausstellung, also der Expo 1976 in Montreal. Da hatte der deutsche Pavillon so ein Dach, wie das Olympiastadion in München eben heute hat.
Aber das Dach diente dann einfach nur zum also nicht als dekoratives Element?
Nee, das war ein Designobjekt sozusagen. Okay. Also das Dach war auch nicht aus dem gleichen Material, aber wir können ja, ich zeige euch mal ein Foto davon. Das sieht wirklich so ähnlich aus, als wäre es in der Mitte irgendwo aufgehängt und dann
so ein bisschen, wie so ein Zelt. Einfach. So ein bisschen Christo-mäßig, oder?
Also ja, nicht komplett eingepackt, aber es geht in diese Richtung, ja, so ungefähr. Und dieser Mann, der für diese Dächer zuständig ist, heißt Frei Otto. Klingt erstmal komisch, komischer Vorname, aber seine Mutter hat das Wort Freiheit so sehr geliebt, dass sie ihren Sohn Frei genannt hat, mit Vorname, Frei Otto. Vielleicht auch schon mal gehört. Also ist wirklich, wenn man sich mit dem Olympiadach jemals beschäftigt hat, ist der Name Frei Otto Nummer eins der Namen, die man hört. Also, das Dach ist zum Entwurf dazugekommen, man hat das ganze Ding eingereicht und dann ist passenderweise der Vorschlag vor einer Jury gelandet. Zack, erste Runde ausgeschieden. Die Jury fand das gesamte Vorhaben viel zu waghalsig für die damalige Zeit. Viel zu modern, geht nicht, machen wir nicht, keine Chance. Und jetzt gibt es einen in der Runde, ein Juror, der hat sich für das Modell stark gemacht, unter anderem auch beim Bürgermeister, damals Hansi-Jochen Vogel, Bürgermeister der Stadt München. Und der Name des Jurors, über den wir jetzt reden, ich weiß nicht, ob er euch was sagt, Egon Eiermann. Es gibt vielleicht, du lachst, aber ich sag mal so, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich ein bisschen für Design interessieren, die denken sich jetzt, was, das kann doch nicht sein, der Eiermann. Ja, es ist derjenige, der die berühmten Eiermann-Schreibtische und auch Stühle herstellt, die man heute noch kaufen kann. Designobjekte stehen in Museen, ganz, ganz bekannt. Und der, das war mir auch nicht ganz klar, hat sich dafür eingesetzt, dass man das machen sollte mit diesem Dach. Also, müsst mal googeln. Diese Eiermann-Schreibtische sind ganz, ganz schlicht. Die gibt es heute wirklich noch überall zu kaufen. Stehen oft in Architektenbüros, weil die so schlicht sind. Und ich wusste nicht, dass derjenige damit zu tun hatte, dass das Olympiastadion so gebaut werden würde.
Ein Visionär.
Ja. Gut, dann hat man sich letztendlich doch dazu durchringen können. Das Stadion ist dann gebaut worden. Es war, wir machen es jetzt mal kurz, es war ein langer Prozess natürlich, so ein Stadion zu bauen, so einen ganzen Olympiapark dahin zu stellen. Aber wir hören jetzt mal kurz rein in einen TV-Beitrag aus dem Jahr 1971 während der Bauphase im Bayerischen Rundfunk.
Eine andere beliebte Wochenendbeschäftigung in München. Schauen, was es Neues in der Stadt gibt. Schaut man aus fast 200 Meter Höhe vom Olympiaturm hinunter, sieht man eben doch nur eine Baustelle. Zwar ist der Rasen im Stadion, den Winter über geheizt, schon dicht und grün, aber es gehört schon einige Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass in 500 Tagen von jetzt hier 70.000 Zuschauer den Sportlern der Welt zujubeln werden. Der Münchner neigt zu Zweckpessimismus. Noch vor 3 Jahren hat man hier des Öfteren hören können, das wird eine riesengroße Blamage, das wird nie etwas. Jetzt, 500 Tage davor, und angesichts der vielen Veränderungen, die hier so schnell geschehen, dass mancher Münchner seine eigene Stadt kaum wiedererkennt, mengt sich der Skepsis ein gewisser Stolz bei. Sollen sie nur kommen aus aller Welt und sehen, wie schön es bei uns ist.
Auch Zweck, schön. Zweckpessimismus.
Zweckpessimismus, ja, wird also, ja eh nichts.
So granteln, ne? Würde man wahrscheinlich auch bayerisch sagen, oder?
Ja, so ein bisschen, ja, genau. Und vielleicht auch so ein bisschen dieses, was soll denn dieser neumodische Quatsch? Ne, das kann ja auch sein.
Ja, also, aber dann auch sagen, sollen sie doch kommen und schauen, wie schön es bei uns ist.
Denn damals gab es ja keine Abstimmung, ob Olympia hier stattfinden soll oder nicht. Ne? Nee. Man hatte sich beworben und man ist genommen
das
worden.
Das ist aber echt ein interessanter Punkt. Ich bin mir nicht sicher, wie es da ausgegangen wäre. Ob da vielleicht einfach die Bevölkerung noch gesagt hätte, ja super, hey, wenn die Welt nach München kommen will, soll sie
es sagen, an Nachhaltigkeit hat 1900, das wurde dann ja wahrscheinlich 70.
Und das
oder
ist eben das Erstaunliche an dieser Sache.
Ja, genau.
Die Nachhaltigkeit hat damals nicht die größte Rolle gespielt. Wahrscheinlich schon ein bisschen in dem ganzen Projekt, aber nicht so sehr wie heute, wo das ganz oben steht. Aber trotzdem ist daraus aus Versehen mehr oder weniger das Nachhaltigste entstanden, was es überhaupt nur gibt.
Stimmt, ja, witzig.
Über die Architektur an sich könnte man natürlich stundenlang reden, aber da gibt es wahrscheinlich extra Podcasts, die dafür spezialisiert sind. Trotzdem ist es für mich eins der schönsten Dächer auf einem Stadion und nicht nur auf einem Stadion, sondern eines der schönsten Bauwerke überhaupt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, bevor wir die Architektur verlassen. Ich weiß nicht, Hans, wie es dir geht, wenn du da vorbeijoggst, aber das ist einfach so toll.
Weil es so anders ist, ne?
Aber es gibt doch dieses, also ich habe das als Nicht-Münchner ganz am Anfang so vernommen, dass dieses Dach irgendwo, also von der Form her an die Alpen angelehnt ist.
Ja, das mag sein, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass ihr kennt wahrscheinlich das Design der Olympischen Spiele 72, das mit den Pastellfarben. Das waren ja nicht so diese knalligen Farben. Ottel Eicher war derjenige, der das alles gemacht hat. Und der hat sich eben daran orientiert. Also das sieht ein bisschen so aus wie der bayerische Himmel, das wie die bayerischen Seen, das wie die Berge. Das sind dann eben daraus diese Pastellfarben geworden. Und auch diese berühmten Piktogramme, die ja heute noch am Olympiastadion sind, mit dem Fußballer und so weiter, für jede Sportart gab es die ja. Das war Ottel Eicher, auch so eine Legende, nicht ganz so sehr vielleicht wie die Architekten des Stadions, aber trotzdem jeder, der diese Farben heute sieht, am Olympiaturm gibt es die ja noch oder auch an den verschiedenen Stellen im Olympiapark, denkt sofort, ah, ja klar, das ist so eine Art wie Lila und Grün und jeder denkt an Wimbledon. Mhm. Das muss man erstmal schaffen.
Corporate Design, ja klar.
Und das war für die 70er natürlich schon was Spezielles. Also, April 72, Stadion fertiggestellt. Im Mai hat das erste Spiel stattgefunden. Zumindest das erste offizielle. Die SZ hat vor ein paar Tagen geschrieben, vielleicht habt ihr es auch gelesen, inoffiziell hatten ein paar Wochen vorher schon ein paar Münchner Sportjournalisten den Rasen eingeweiht mit einem Kick gegen eine Schwabinger Kneipenmannschaft namens Säge. Ich weiß nicht, wie die sich reingeschlichen haben, aber egal. Naja, man hatte im Stadion übrigens vergessen, Kabinen einzuplanen für Fußballmannschaften. Also die Architektur war schön, das Dach war toll, aber es gab keine Kabinen, um sich umzuziehen. Man hat dann 2 medizinische Zimmer umgewandelt und die dann ein bisschen schön hergerichtet. Dabei ist es dann auch geblieben. Irgendwann wurde das dann natürlich ein bisschen angepasst. Aber am Anfang
war es so. Ich meine, in diesen Kabinen oder zumindest in einer Kabine wurden ja so viele Titel auch gefeiert.
Also 26. Mai 72, das erste Spiel im Olympiastadion gegen die UdSSR, habe ich schon gesagt. Jetzt wollen wir mal ganz kurz die ersten Worte des Kommentators hören. Das war Eberhard Staniek, auch ein ganz berühmter Fußballkommentator Deutschlands. Und ich sag mal so, er fällt auf durch seine nüchterne Betrachtung, obwohl es sich natürlich hier um ein Jahrhundertbauwerk handelt.
Guten Abend, verehrte Zuschauer. Willkommen in München, willkommen im Olympiastadion. Dass wir Ihnen hier aus luftiger Höhe in diesem Augenblick zeigen, von einer Kamera, die wir oben auf dem Olympiaturm postiert haben. Ich muss sagen, es ist ein irgendwie sehr glücklicher und sehr schöner Moment, den wir hier erleben dürfen. Die Premiere dieses Stadions, die Premiere für die 80.000, die hierher gekommen sind, die Premiere für Sie zu Hause, die Sie zuschauen, die Premiere für die Aktiven, die hier Fußball spielen werden, die Premiere auch oder doch wenigstens eine Generalprobe für die Organisatoren und eine Generalpremiere, wenn ich es so sagen darf, auch für uns, für die Kollegen von der Technik und für die vielen Reporter, die hier oben in luftiger Höhe direkt unter dem Zeltdach in den Glaskanzeln sitzen und die dieses Spiel kommentieren und übertragen in 19 Länder der Erde bis hinüber nach Afrika.
Es hat so ein bisschen was von, ist das Kunst oder kann das weg? Und klar, Kunst liegt immer im Auge des Betrachters, aber mein Eindruck, weil du es ja eben auch gesagt hast, es war irgendwie sehr visionär, dieser Entwurf, dass das irgendwo keiner so wirklich wertgeschätzt hat, oder?
Nee, ich finde, was du halt merkst, ist, dass der Fußball sehr weit weg immer noch, entweder zum Glück oder leider, von der Eventisierung war. Ne? Überleg mal, ich weiß noch ganz genau, da haben wir auch in der Rudi Assauer-Folge drüber gesprochen, als die Arena auf Schalke gebaut wurde, da wurde mit viel Tamtam ein Einweihungsspiel und Feuerwerk und Lichtshow.
Bierpipeline.
Und, ja, und Musik und Gedöns. Das hier wirkt halt wie jeder Kommentator in den 70ern sehr nüchtern. Ne? Also es ist so, ja, und das jetzt hier das neue Stadion, das ist das Zeltdach. So, jetzt kümmern wir uns aber um die 22 Leute da unten. Also es war so sehr, er hakte so irgendwie alle Points, alle Keypoints ab, die er so erzählen wollte.
War auch der Charakter des Kommentators. Er ist immer ein sehr nüchterner Kommentator gewesen in der Halbzeit. Auch das stand in diesem SZ-Artikel und man kann die gesamte Übertragung des Spiels nochmal angucken bei YouTube. In der Halbzeit kam nicht Helene Fischer, ich glaube, so ähnlich stand es in der Süddeutschen, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls kam die Bundeswehr und hat gespielt, so ein Tag so wunderschön wie heute. Und das ist natürlich so ein Bild, wenn man das vor Augen hat, die gute alte Zeit. Das war doch noch schön.
Ja, ich überlege gerade, was heute los wäre, wenn im DFB-Pokal-Finale in der Halbzeit
die Bundeswehr spielen würde.
Das ist dann, da würde wahrscheinlich...
Die spielen beim Zapfenstreich.
Ja, wahrscheinlich.
Da kommt nicht Helene Fischer. Naja, hey, was ich noch sagen wollte, 4-1 ging es aus. Viermal hat Gerd Müller getroffen.
Na,
das ist natürlich auch so eine Sache, über die wir da sprechen müssen. Ne? Der hat das Stadion aber sowas von eingeweiht vor 80.000. Stadion war komplett ausverkauft, direkt vom ersten Tag. Eigentlich kann man sagen... Naja, nicht ganz bis zum letzten, kommt immer darauf an, wer gespielt hat und was gerade los war, aber meistens war das Olympiastadion voll, weswegen die Bayern dann ja auch nicht nur deshalb, aber noch irgendwann später die Allianz Arena gebaut haben, die dann auch einfach ohne die Laufbahn viel, viel enger war und einfach viel moderner war.
Eine, sagen wir mal, eher München-Stadt spezifische Frage. Ich meine, wenn Sie vorher im Grünwalder waren, die 60er und die Bayern-Fans, also wir reden dann von Giesing, ist eher im Süden von München und Olympiastadion, Luftlinie.
Ja, ein bisschen nördlicher.
Ja. Nördlicher. Also gab es denn da so, wenn ich jetzt an die Fußballfans von damals denke, die sich natürlich über ein neues Stadion freuen, größere Kapazität etc., aber sich vielleicht auch dachten, boah, das ist jetzt aber eine viel weitere Anreise. Und weißt du da, ob es da irgendwie auch Negativstimmen gegeben hat?
Nee, weiß ich nicht genau. Es hat sich bei den Fans relativ schnell eingebürgert, dass die Bayern die Südkurve kriegen und die 60er in die Nordkurve gehen. Also das war von relativ am Anfang bis zum Schluss so, bis zum letzten Spiel. Das war ja dann später auch in der Allianz Arena so. Also da haben sich beide dann recht gut einigen können. Ob die sich jetzt aufgeregt haben, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube eher nicht, muss ich sagen, weil aufgrund der Olympischen Spiele wurde in München ja auch die U-Bahn gebaut oder beziehungsweise zumindest mal in viel größeren Teilen erschlossen. Und deswegen war natürlich auch das kein Problem mehr, in München dahin zu kommen.
Wie ich finde auch das beste U-Bahn-Netz, was es in deutschen Großstädten gibt.
Mhm. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht zu
spezifisch
werden. Aber ja,
wenn du mal in Berlin oder sonst wo U-Bahn gefahren bist, also es hat schon hier, finde ich, du merkst einfach, dass es im Rahmen der Spiele schon sehr, also sehr systematisch einfach gebaut wurde.
Am 28. Juni des Jahres 72 war das erste Spiel des FC Bayern im Olympiastadion gegen Schalke. Am 2. August hat 1860 gespielt. Jetzt machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller durch. Wir verlassen den Fußball wieder. Die Olympischen Spiele wurden dann eröffnet am 26. August 72. Die sind jetzt natürlich ein Kapitel für sich. Da ist für uns absolut unmöglich, alles abzubilden, was damit zusammenhängt. Dazu bräuchten wir Olympia-Podcast. Und selbst wenn wir den hätten, bräuchten wir mehrere Folgen darüber. Klar ist, die Spiele waren erstmal am Anfang ein voller Erfolg. Es war immer ausverkauft, die Stimmung war super. Es sind alle Nationen gleich angefeuert worden. Also sowas, was man sich heute eigentlich wünschen würde. Dann gab es natürlich die Tragödie am 5. September 72, die Geiselnahme. Palästinensische Terroristen haben zwei israelische Sportler ermordet, 9 weitere als Geiseln genommen. Wie gesagt, wir können das nicht alles abbilden. Das ist einfach nicht zu machen für uns in der Kürze der Zeit, die wir hier haben. Aber das gehört nun mal dazu.
Da kann man an der Stelle aber vielleicht nur die Empfehlung aussprechen, wer mal in München sein sollte oder wer in München sogar lebt und uns zuhört. Es gibt da wirklich eine sehr tolle Gedenkstätte, ja, auch sehr modern aufgearbeitet. Und direkt gegenüber eben, also quasi zwischen Olympiastadion und Olympischen Dorf. Also da kann man mal, wenn man spazieren geht, sich 2 Stunden aufhalten. Wirklich sehr interessant.
Genau. Wir werden hier jetzt aber keine halben Sachen machen, das wird der ganzen Sache nicht gerecht. Die Spiele sind weitergegangen, einen Tag später, ganz berühmt, Avery Brundage, IOC-Präsident, the games must go on. So ist es dann auch gekommen. Weitere zwei Tage später hat Deutschland im Fußball gegen die DDR gespielt, ein ganz berühmtes Spiel. DDR gewinnt mit 3-2.
Und haben da Bronze geholt, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, darüber haben wir mal gesprochen irgendwann.
Nee, wir haben darüber gesprochen, genau, dass sie 4 Jahre später in Montreal, dass sie da Gold gewonnen haben, als bisher einzige deutsche Herrenauswahl bei Olympia, und 4 Jahre vorher in Deutschland, also in Westdeutschland, in München, Bronze geholt. Hm.
Bei den Olympischen Sommerspielen dann da in München gab es übrigens eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte, zumindest heißt es bis heute so. Der Iran hat Brasilien rausgeworfen mit 1-0. Das war damals ein, ja, das wusste ich auch nicht, habe ich jetzt gerade erst.
Hat damals Ali Dai schon gespielt.
Wahrscheinlich, ja. Genau, der junge Ali Dai hat da gespielt.
Der ganz junge.
Ja. Ja, aber also wir gucken jetzt mal noch auf ein paar Fußballspiele, die da stattgefunden haben, weil das Stadion ja wirklich für alle legendär ist. Aber man muss eins sagen, also für die Bayern und für 60 war das Stadion das Beste, was passieren konnte. Denn man hatte plötzlich eine Heimat, die es mit allen Stadien in Europas aufnehmen konnte eigentlich. Also es, bei Bayern war meistens, glaube ich, dann 63.000 war ausverkauft.
Auch finanziell am Anfang, ein Vorteil, ne? Wenn du mal überlegst,
riesig,
was parallel in Deutschland und in Europa so in den Stadien los war und auch, also nicht nur Zuschaueraufkommen, sondern auch Modernität.
Ja.
Da war das natürlich High Class zu der damaligen Zeit. Das war schon nicht schlecht.
Man muss ja auch mal sagen, wir haben das ja hier schon sehr oft thematisiert, auch eine ganz eigene Folge gemacht zu der Rivalität der beiden Münchner Fußballclubs. Ich finde ja, es ist ja auch was total Schönes, weil du das ja in ganz vielen anderen Städten in der Form ja auch nicht hast, dass du dir, obwohl du so eine Erzrivalität hast, trotzdem ein Stadion teilst.
Spiel teilweise auch unfreiwillig, muss man dazu
natürlich
sagen.
Natürlich, klar. Also ja. Auch mit der Allianz Arena, weil ich das eben auch gefragt hatte, mussten ja beide Fanlager ja sogar noch weiter rausfahren. Mhm. Aber irgendwo hat das jetzt alles so seinen Sinn, und der sportliche Unterschied ist natürlich auch krass, dass die 60er wieder im Grünwalder sind. Aber gerade so ein schönes Stadion, dieser gesamte Rahmen mit dem Olympiapark, schon cool, dass dann auch wirklich beide Mannschaften dort spielen durften.
Genau, weil du hast zwar gerade gesagt, es ging dann natürlich ein bisschen weiter raus vielleicht, aber wenn man heute das Stadtbild Münchens anschaut, das Olympiastadion ist mittendrin.
Ja.
Das ist,
und das
unglaublich.
Hast du in kaum einer anderen Bundesliga-Stadt.
Nee,
ne? Du hast
Bundesliga nicht, aber...
Du hast es in der zweiten Liga in Hannover zum Beispiel noch, aber in ganz vielen Städten musst du eben so, wie es aktuell in München ist bei der Allianz Arena, musst du eben raus oder in irgendein Industriegebiet. Ich weiß mal, ich war mal in Ingolstadt, da hast du das Gefühl, du bist irgendwie... du kaufst dir gleich deinen neuen Audi irgendwo ab Werk, und aber in Wirklichkeit, ah, hier ist ja das Ingolstädter Stadion. Also,
kannst du aber da im Stadion bestimmt auch.
Ja, im Zweifel. Aber das ist halt im Olympiastadion so toll gewesen und auch immer noch so toll, dass du klar mit der U-Bahn fahren kannst, aber auch eben zu Fuß und mit dem Rad auch schnell da bist.
Und man muss auch sagen, bis heute auch eine wundervolle Konzertkulisse. Wir haben das eben am Anfang angedeutet, dass wir dort Konzerte gesehen haben. Ganz aktuell haben dort die Stones gespielt. Weil du eben auch zumindest auch als Zuschauer vielleicht auf den Rängen damals jetzt nicht so nah dran warst oder als Kommentator, so wie Martin, aber als Zuschauer eines Konzerts ist es eben wunderschön, weil du guckst in diesen Himmel und guckst auf den Berg. Also es hat schon was sehr Einzigartiges.
Ich glaube, wir alle waren bei Coldplay, ist das richtig?
Ja.
Im Olympiastadion, waren wir gleichzeitig da?
Nee, waren wir nicht. Wir beide waren gleichzeitig da, Mario, und wir beide, Hans, waren mal gleichzeitig da. Aber zu dritt waren wir nie da.
Ich kam ein bisschen später rein.
Wir gucken auf die großen Spiele, die dort stattgefunden haben. Zum Schluss machen wir eine kurze Aufzählung. Natürlich WM 74, logisch. Finale Deutschland gegen die Niederlande, Gerd Müller. Ich habe auf der Website gelesen, das wusste ich auch nicht, dass es kurz vor dem Anpfiff des WM-Finals 74 eine Riesenaufregung gab, weil man vergessen hatte, die Eckfahnen aufzustellen. Also wirklich, man
so
hat
akkurat
so,
in München.
Man hat so den Eindruck, man kennt recht viel über das WM-Finale und überhaupt über Gerd Müller und so weiter, was da alles passiert ist.
Hat er sich vielleicht aber der junge Oliver Kahn damals schon gekrallt?
Eine Eckfahne würde dem
ja
Spiel
auch
gut.
Übrigens, sowas erinnert mich gerade an so ein schönes Kneipenquiz. Ne? Die Frage, warum wurde das WM-Finale fast nicht angepfiffen? Vielleicht gibt es ja auch auf unserer Tour in den 5 Städten dann auch so etwas wie so ein Quiz. Von daher als Vorbereitung, wenn es sowas geben sollte, hört bis dahin ruhig, was sind wir, 150 Folgen, ruhig nochmal durch, vielleicht ist da die ein oder andere Antwort versteckt.
1979, Europapokalfinale der Landesmeister, also eigentlich das Champions-League-Finale, würde man heute sagen. Allerdings ohne deutsche Mannschaft, kein Finale daheim. Nottingham Forest gegen Malmö FF.
Oh, geil. Ja. Nottingham ja gerade wieder vor ein paar Wochen aufgestiegen in die englische erste Liga, in die Premier League.
Und? Jetzt kommt der Fact.
Jetzt kommt natürlich der Fact. Nottingham hat häufiger den Europapokal der Landesmeister gewonnen, als sie Meister geworden sind. Was übrigens zur Folge hat, dass wir unbedingt mal eine Folge darüber machen müssen. Die haben zweimal den Landesmeistercup gewonnen, aber nur einmal die Meisterschaft, weil sie eben einmal Meister
schnell
wurden.
Machen, weil jetzt sind sie aufgestiegen, jetzt kann es jederzeit
genau
passieren, dass
sie sind Meister geworden, dadurch waren sie beim Landesmeistercup dabei, haben den gewonnen und als Titelverteidiger waren sie im nächsten Jahr wieder dabei, wurden aber in der Saison zu Hause gar nicht Meister, waren nur als Titelverteidiger dabei und haben es gleich wieder gewonnen. Und Nottingham, die waren ja jetzt jahrelang, jahrzehntelang irgendwie vom Erdboden verschluckt und jetzt sind sie wieder in der Premier League. Also das auf jeden Fall, wird auf jeden Fall auch irgendwann nochmal eine Folge bei uns.
Fußball-EM 1988, das Finale. Auch
die
da
ist übrigens ein sehr weißer Fleck bei mir, da müssen wir irgendwann auch mal eine Folge
drüber
machen.
Ja, müssen wir wirklich
machen,
drüber reden.
Weil da weiß ich nicht viel von.
Das Finale,
welche? EM 88 in Deutschland.
88. Das Finale war in München, Niederlande gegen die Sowjetunion, 2-0. Auch wenn es ein weißer Fleck ist, aber das Tor von Marco van Basten hat jeder schon gesehen. Das ist nämlich im Finale passiert. Echt? Dieser Volley aus ganz spitzem Winkel. Das schönste Tor, das wahrscheinlich jemals in einem EM-Finale geschossen wurde. Das ist hier in München passiert. Und jetzt im Tor, jetzt kommt der größte Fact überhaupt. Im Tor, das ist kein Fact, aber ist egal, hat mich trotzdem gefreut. Hans van Breukelen,
ja.
Der niederländische Hans van Brockhausen.
Ja, Hans van Breukelen. Ja. Das war doch der Arsch, der zwei Jahre später gegen Rudi Völler und so provoziert hat, weshalb dann Rudi und Rijkaard etwas näher und etwas besser kennengelernt
haben. Aber ich habe das hier, glaube ich, schon mal erzählt, dass ganz viele, also bei der Bundeswehr war es so, dass ganz viele mit von Brockhausen, also mit meinem Nachnamen, sofort van Bronckhorst assoziiert haben. Und ich war ja auch mit meinem Bruder zusammen beim Bund, wir wurden immer nur Giovanni 1 und Giovanni 2 genannt. Also beim Bund sehr viele intelligente Menschen.
Es gab ein weiteres, sogar zwei große Finals, die in München stattgefunden haben. Eins, Olli nickt schon, aber ein bisschen vorher war noch was. Champions League Finale 93, Marseille gegen AC Milan. Rudi Völler gewinnt die Champions League. 1-0 ging es aus, Völler hat nicht das Tor geschossen, aber das war, glaube ich, sogar das erste
Champions League Finale. Bis heute verbunden, nicht nur mit Rudi Völler, sondern vor allem mit Dopingvorwürfen. Das Olympique Marseille damals angeblich, haben wir auch schon mal in ein, zwei Folgen drüber geredet.
Aber Rudi wollte nicht, ne?
Genau, dass es angeblich so war, dass vor dem Spiel alle nochmal zur Nadel gegangen sind. Bis auf Rudi Völler, der gesagt hat, ich mache den Scheiß nicht mit. Wir wissen nicht, ob das stimmt, aber in unserer Doping im Fußball-Folge haben wir darüber gesprochen, hatten auch einen Marseille-Spieler von damals, der gesagt hat, alle bis auf Rudi haben sich dopen lassen.
Wie war das 1997?
Wie war das 1997? Ja, ich weiß nicht, was Lars Ricken da alles in seinem Turmbeutel hatte, aber es hat ja gewirkt, sagen wir es mal so.
Dortmund gegen Juventus, 3-1, zweimal Riedle, dann... Del Piero, wer war das?
Mit der Hacke. Ja. Der Ball von links rein und der macht dann so diesen Hackentrick hinterm Rücken und macht das 1-2 und ich muss zugeben, da bin ich als Elfjähriger damals echt in Schwitzen gekommen, weil ich dachte, ach du Scheiße, weil die waren ja auch von den Namen her krass mit Zidane und unter anderem Del Piero eben. Also dieses Stadion, das ist natürlich auch verrückt, ne, dass du dann auch noch im Stadion deines, Feindes will ich nicht sagen, aber deines ärgsten Rivalen dann auch noch die Champions League gewinnst. Das ist schon verrückt.
Jetzt haben wir gerade...
Aber immerhin in Deutschland, kann man auch sagen.
Ja,
war
cool.
Nicht ganz so ein Finale im eigenen
da
Stadion,
gibt es auch
aber immerhin
übrigens,
im eigenen Land.
Gibt es auch bei YouTube eine ganz tolle Mini-Doku von der ARD, glaube ich, wie wirklich zehntausende Dortmund-Fans den ganzen Tag im Olympiapark rumhingen und einfach die Sonne genossen haben, die Füße in den Olympiasee gehalten haben. Weil das ist ja auch der Vorteil an so einem Stadion, dass du nicht nur eine kurze Anreise hast, sondern wenn du sogar noch einen Park ringsrum hast, kannst du auch noch verweilen.
Super, ja. Ist ja heute noch so, also die Münchner Eishockeymannschaft spielt ja auch im Olympiapark. Jetzt wird ja dort auch die große Arena gebaut.
Der SAP Garden.
Genau, ich wollte jetzt hier keine Namen nennen, aber das wird natürlich jetzt auch nochmal eine Aufwertung, das rundet das Ganze.
Eine Modernisierung, sagen wir es mal so.
Genau, aber
ich glaube, den Namen muss man nennen, weil bei Allianz Arena lässt man es auch nicht weg. Ich glaube, das wird sich dann irgendwann etablieren, das ist leider so.
Hoffentlich auch für uns profitieren, ja.
Meinst du, die werden Toursponsor?
Aber wo wir doch eben bei Lupfen jetzt waren und bei diesem Dach, ich habe mir gerade die Frage gestellt, gab es irgendwann mal die Situation, dass den Ball aufs Dach geschossen hat und der dann aber aufgrund der Konstruktion wieder runtergekommen ist?
Das stelle ich mir lustig vor, weil es ist ja auch in Frankfurt zum Beispiel oder vor allem auf Schalke weiß ich das, dass es schon zwei, drei Spieler gab, die mal gegen diesen Videowürfel geschossen haben und dann gibt es Schiedsrichterball, wenn mich nicht alles täuscht. glaube ich, würde ich jetzt mal vermuten.
Das ist in München schwierig, weil über dem Dach in der Mitte, da hängt nichts. Also da gibt es keinen Videowürfel.
Die
ist
nee, aber dass man mal, wie
die Anzeigetafel, sagt, lustig, die ist ganz hinten hinter der Südkurve, dann hinter der Nordkurve. Und dann später haben sie noch gegenüber von der Haupttribüne so eine Art Würfel hingestellt. Die war aber nicht ursprünglich da.
Ah, okay.
Die haben sie hinter die Gegengerade gestellt, die ja nicht überdacht ist. Das muss man sagen, war natürlich ein Riesennachteil. Deswegen wollten auch die Bayern dann ein anderes Stadion haben. Es gab zuerst auch Überlegungen, ob man das Olympiastadion umbauen lässt. Aber das steht natürlich unter Denkmalschutz. Man kann da nicht einfach eingreifen und die Dachkonstruktion irgendwie erweitern oder mit einer anderen versehen. Deswegen war das extrem schwierig. Gab auch viele Unterschriften. 40.000 Münchner, die dann eigentlich gesagt haben, wir wollen nicht unbedingt, dass das umgebaut wird. Wir wollen zumindest mal, dass, also es war ein Bürgerbegehren, sodass es dann später zu einer Bürgerabstimmung kommen konnte. Und bei dieser Abstimmung waren 2/3 ungefähr dafür, dass man neu baut und nicht das Olympiastadion umbaut. Es gab aber eigentlich schon Pläne dafür. Also man hätte das Spielfeld abgesenkt, damit quasi die Laufbahn dann verschwindet und man hätte weiter runter noch Sitzplätze bauen können, sodass es einfach
so haben
von
sie
außen
in,
gleich
so
aussieht.
Haben sie
aber
in Bremen übrigens auch gemacht. Da hatten sie ja auch ganz lange eine Laufbahn und dann haben sie das Spielfeld abgesenkt und die dann extra Tribünen gebaut sozusagen, da wo vorher die Laufbahn war und dadurch alles ein bisschen näher herangezogen, um eben ein sogenanntes reines Fußballstadion draus zu machen. Ich kann mich auch erinnern, Mario, dass damals zu der Phase, kurz bevor angefangen wurde zu bauen, draußen in Fröttmanning, die Allianz Arena, war das auch wirklich umstritten. Da saß Uli Hoeneß damals im Doppelpass und da gab es auch Umfragen. Ich glaube wirklich, entweder am Tag oder 1-2 Tage nach diesem Bürgerbegehren, nach dieser Abstimmung, saß Uli Hoeneß eben im Doppelpass und musste sich da teilweise am sogenannten Dopaphon auch beschimpfen lassen, wie er denn so die Tradition dieses tollen Vereins, dieser tollen Stadt, dieses tollen Stadions so verkaufen könne und raus nach Fröttmanning, so gefühlt schon fast in Nürnberg, wie man das denn machen könne. Auch da wieder, wer gewinnt, hat recht. Jetzt im Nachhinein, ja, vielleicht ist nicht alles mit so viel Charme verbunden, aber finanziell ist es natürlich ein Jackpot gewesen.
Erstmal das und zweitens, also die Bayern und die 60er, die waren ja nur zur Miete im Olympiastadion, das gehört ja der Stadt, beziehungsweise der Olympiapark GmbH oder wie das Ganze da heißt. Im Oktober 2001 war das, Olli, was du gerade angesprochen hast, diesen Bürgerentscheid, den es da gab, wo dann wahrscheinlich 2-3 Tage später Uli Hoeneß im Doppelpass saß. Das alles hatte natürlich mit der WM 2006 zu tun. Man wollte da ein anständiges Stadion haben, das man auch wirklich vorzeigen kann. Da konnte man dann 2006 schon schwer den Leuten verkaufen, das halbe Stadion ist nicht überdacht. Wenn es regnet, habt ihr Pech gehabt.
Ja.
Das war halt da einfach nicht mehr ganz zeitgemäß.
Und die Welt zu Gast bei Freunden, aber nimmt einen Schirm mit.
Man muss ja auch sagen, dass die Allianz Arena ein modernes Stadion ist, ist völlig klar. Aber es hat schon auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. Das ist nicht so ein 0815 Stadion, das aussieht wie jedes andere. Deswegen muss man sagen.
Außen hat es ein Alleinstellungsmerkmal, von innen.
Ja, innen, ja, das war ja was anderes. Also aber von außen meine ich jetzt, du siehst natürlich im Olympiapark das Dach sowieso als erstes Mal von außen. Die grünen Sitzschalen sind jetzt auch nicht die allerschönsten, obwohl die natürlich inzwischen Legendenstatus haben, aber die Sitzschalen waren auch nicht das Legendäre, sondern das Dach und die Allianz Arena von außen ist schon auch schön.
Und man muss ja am Ende auch sagen, jetzt reden wir natürlich auch über ein stillgelegtes Fußballstadion, also es ist nach wie vor ein Eventstadion und du hast ganz am Anfang von der Eventisierung gesprochen, die natürlich einhergeht mit einem global wachsenden Verein wie dem FC Bayern und wahrscheinlich wäre auch es ja wahrscheinlich auch eine eher Verunstaltung gewesen, wenn man jetzt versucht hätte, dieses dieses für damalige Verhältnisse moderne Stadion noch weiter zu modernisieren. Also ich glaube, das hätte einfach nicht funktioniert und du hast am Ende jetzt irgendwo so eine Gesamtdenkmalstätte, die aber einfach noch wunderbar mit Leben gefüllt ist. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, zum Beispiel das Bernabeu-Stadion. Ich meine, das, was sie ja da machen, ist ja auch architektonisch eine Meisterleistung. Also sie werden es
logistisch auch Wahnsinn.
Und, also, und sie werden es ja vergrößern.
Das ist mitten in der Stadt.
Genau.
Also das Bernabeu, da kommt man echt und leicht ran, wenn man also, in Madrid ist.
Ich meine, dass man da jetzt irgendwo nicht den Schritt gewählt hat, zu sagen, wir gehen jetzt irgendwie nochmal raus, ist ja auch naheliegend, weil das Stadion ja schon riesig ist. Mhm.
Ja.
Klar, da passen 80.000 oder so rein. Die hätten natürlich, damit sich das lohnt, ein neues Stadion zu bauen, hätten sie eins mit 140.000 wahrscheinlich bauen müssen und dann weit draußen. Aber kommen dann 140.000? Wahrscheinlich ja. Aber
ja,
was kostet
gegen,
das Ganze?
Gegen große Gegner, ja. Gegen Getafe im November halt nicht.
Ja, Getafe ist noch ein Vorort von Madrid, da wohnen wahrscheinlich nur 10.000.
Ah, blödes Beispiel.
Nee, aber ich meine, die haben es nicht weit, aber da wohnen bloß 10.000 wahrscheinlich.
Tuesday, rainy night in Stoke, so
ja,
das
genau.
Beispiel.
Ja, genau, da kommen dann nicht mehr so viele.
Toll.
Wir kommen langsam zum Ende und deswegen sprechen wir auch noch
warum
ganz
denn?
Kurz.
Warum denn? Das ist gerade so, also ja. Ich will es eigentlich noch mehr hören.
Okay, also, letzter Spieltag.
Sponsert vom Tourismusbüro München.
Ja, genau.
14. Mai 2005, das letzte Bayern-Spiel im Olympiastadion.
Wer war da?
Ich war da.
Mario hat gerade die Hand hoch.
Ich war wirklich da, ja.
Ja, wirklich, ne?
Ja, ich war wirklich da.
Oh, ich habe einfach nur das Blaue reingeraten.
Nee, wir haben nicht drüber gesprochen, ich war wirklich da. Es war...
Traurig?
Ja, es war echt traurig. Es war ganz emotional. Es war Bayern gegen Nürnberg. Es ging 6-3 aus. Es war ein wahnsinnig tolles Freistoßtor von Roy Mackay. Ich kann mich daran echt gut erinnern. Es war eine ganz komische Atmosphäre. Es war ein bisschen sentimental. Es war aber gleichzeitig auch ein toller Tag. Es war wahrscheinlich dann auch 14. Mai, nehme ich jetzt mal an, was der letzte Bundesligaspieltag oder zumindest der vorletzte, muss das letzte Heimspiel gewesen sein. Ich habe auf YouTube einen Schnipsel gefunden. Wir hören noch mal ganz kurz rein, was vor Anpfiff los war. Wir hören jetzt Stadionsprecher Stefan Lehmann mit der Mannschaftsaufstellung und bevor er sie vorliest, wie er es immer tut, spricht er noch über die Bilanz des FC Bayern nach 33 Jahren im Olympiastadion. Echt schön.
Sind Sie hier 129 Mal unentschieden und 551 Siege. 1987 Tore, die hier gefallen sind. 689 Gegentreffer. Ich stehe heute hier zum 214. Mal. Und jetzt machen wir es zum letzten Mal im Olympiastadion. Hier ist die Mannschaftsaufstellung.
Hier hört das Ganze leider auf.
Und weiter, und weiter, und weiter.
Das Video hat leider aufgehört.
Ich glaube, jeder Bayern-Fan singt jetzt zu Hause weiter.
Ja, wir müssen irgendwann, und da wird Stefan Lehmann hoffentlich, oder ich denke mal, dabei sein, irgendwann auch nochmal eine Folge über Stadionsprecher machen übrigens.
Ja.
Denn Stefan Lehmann, auch ich als Nicht-Bayern-Fan, kenne den natürlich. Und meistens ärgere ich mich, wenn er gut gelaunt ist, weil das bedeutet, Bayern hat ein Tor geschossen. Aber es gibt ja nun wirklich auch ikonische Vertreter in diesem Bereich. Einen hatten wir ja schon mit Arne Zeigler. Aber auch
neue. Ja, auch schon ein paar mehr. Also, wenn du jetzt mal von Knippi ausgehst, Stadionsprecher.
Oh hatten, Gott, es tut mir leid, Knippi. Der war auch schon zweimal bei uns zu Gast.
Wir hatten
Knippi,
auch schon den neuen HSV-Sprecher bei uns.
Stimmt. Okay, nehmt alles zurück, was ich gesagt habe.
Wir müssen die Interviews nur zusammenschneiden.
Ja, genau. Wir hatten auf jeden Fall schon drei und vielleicht kommt ja noch der ein oder andere dazu.
Auf jeden Fall war das letzte Bayern-Spiel im Olympiastadion München 2005. Danach sind sie umgezogen in die Allianz Arena. Ein Jahr später war dann die WM und seitdem sind natürlich sowieso die Bayern immer in der Allianz Arena. Die 60er waren es auch eine Zeit lang. Die haben das Stadion ja eigentlich so gebaut, dass das hätte 50-50 sein sollen. Die Bayern haben dann die Anteile abgekauft der Allianz Arena für einen Spottpreis im Vergleich zu dem, was das Stadion gekostet hat. Aber nun ja, das ist eine andere Geschichte. Es kann sein, das sage ich jetzt schon mal, es kann sein, dass wir demnächst die 60er wieder im Olympiastadion sehen werden, denn das Grünwalder Stadion muss renoviert werden. In, ich glaube, 2 oder 3 Jahren wird das passieren und dann bleibt den 60ern eigentlich nicht so viel übrig. Vielleicht sind sie ja bis dahin auch schon wieder aufgestiegen. Dann brauchen sie ein großes Stadion und dann müssen sie entweder in die Arena, aber ich glaube, da werden sie alles tun, außer dahin gehen, weil die sieht ja wirklich jetzt inzwischen auch aufgrund der Sitzplätze nach FC Bayern aus. Die sind ja rot und da ist das Logo in den Sitzplätzen drin. Da wollen die 60er nicht hin.
Das heißt, glaubst du,
das wäre cool. Also Türkgücü hat da ja gespielt.
Deswegen.
Die sind jetzt pleite gegangen, die sind insolvent, die spielen ja nicht mehr. Aber das war toll. Ich war zwar leider nie da, aber ich wollte immer wieder mal hingehen. Wobei ich auch sagen muss, wenn die 60er da spielen und es wäre ein Zweitligaspiel und vielleicht dann irgendwie ein legendäres gegen den HSV oder wer auch immer dann in der zweiten Liga spielt, man weiß ja nicht. Aber da, stell dir mal vor, mitten in der Stadt, so ein schöner Tag.
Definitiv.
Da muss man hingehen.
Das ist schon wirklich eine coole Atmosphäre, wenn du auch da bist. Also, was ich ja vorhin auch beschrieben habe, jedes Wochenende gibt es dort irgendwelche Marathons oder Konzerte oder irgendwelche Wasserrutschenpartys in diesem Stadion. Und das Schöne ist einfach, du hast so diese Freizeitpark-Atmosphäre. Drumherum gibt es ja dann nicht nur ganz viel Grün und Berge und schöne Seen. Es gibt ja dann tatsächlich auch manchmal auch eine Kirmes dort mit einem Riesenrad.
Ja, und ab und zu steht ein Riesenrad da. Ja, gibt so, das gibt Kino so, im Olympiasee.
Ja, genau. Ja. Es gibt so kleine Buden. Es gibt ganz viele Schwäne und Enten auf dem Teich. Da sollte man nicht drin schwimmen, aber es ist ein schönes Bild.
Der Olympiapark bleibt also unangetastet, das ist klar, das steht fest, dadurch, dass die Bayern ein neues Stadion gebaut haben sowieso. Auch wenn er jetzt in den kommenden Jahren renoviert wird, der Olympiapark, es sind 78.000 Quadratmeter Zeltdach, die saniert werden müssen. Boah. Man hat ursprünglich, als man das gebaut hat, mit einer Lebensdauer von 15 Jahren gerechnet nur. Also Nachhaltigkeit war nicht unbedingt so vorgesehen, aber naja, man hat das dann in den 90ern schon mal saniert und jetzt muss es eben wieder gemacht werden. Das Stadion muss durch die Sanierung für 20 Monate geschlossen werden. Da gibt es dann keine Konzerte, kein Fußball, kein gar nichts, was wirklich nicht stattfinden darf. Aber das Ganze passiert von Oktober 2024 bis Mai 2026. Und dann kann es natürlich sein, dass, weil danach, meiner Meinung nach, das Grünwalder renoviert wird, dass dann die 60er in ein frisch renoviertes Olympiastadion ziehen könnten. Das wäre die Wunschvorstellung, die ich jetzt gerade mir ausgedacht habe. Keine Ahnung, ob da die 60er Bock drauf hätten, aber ich fände es cool.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir zu Hause bei euch jetzt irgendwie Nerv getroffen haben und ihr 60er-Fan seid, ja, sagt doch mal eure Meinung. Und auch wenn ihr nicht Löwen-Fans seid, einer von euch, eine von euch war bestimmt schon im Olympiastadion. Gerne mal Beweisfotos oder eure Anekdoten, eure Geschichten, dann werden wir das mal bei Social Media irgendwie zum Besten geben. Mario konnte heute nicht alle unterbringen, denn das wäre ein bisschen viel geworden. Auch wenn du, glaube ich, mittlerweile häufiger in der Allianz Arena als im Olympiastadion warst. Aber ich glaube, die Besuche im Olympiastadion waren vielleicht sogar intensiver, weil sie noch mit den kindlichen oder jugendlichen Augen waren.
Ja, genau. Weil ich habe nämlich gerade, als ich diesen Schnipsel zusammengeschnitten habe, was wir gerade gehört haben von Stefan Lehmann, war das Video eigentlich ein bisschen länger. Und da war in den Minuten davor hat man noch eine Werbung gehört, die Günther Jauch gesprochen hat. Und da habe ich mir gedacht...
War das ein SKL oder sowas?
Ja, ich glaube, hat er mal O2-Werbung gemacht? Ich glaube, ich weiß nicht genau, ich kann mich nicht erinnern, aber ich habe mich so zurückversetzt gefühlt, weil das war einfach die Stimme des Olympiastadions. Die Werbung kam immer vor der Mannschaftsaufstellung. Das war einfach alles wie damals. Es war wirklich, wie du gerade sagst, eine Kindheitserinnerung. Aber einen letzten Fakt habe ich noch, das ist wirklich unglaublich. Es haben, seit das Stadion existiert, 220 Millionen Menschen das Gelände besucht. 220 Millionen, unglaublich. Es gab 15.000 Veranstaltungen dort, dazu kamen 125 Millionen Zuschauer und 90 Millionen kamen einfach nur als Touristen und wollten die Architektur anschauen. Aber es ist natürlich, muss man auch sagen, gleichzeitig das einzige Stadion der Welt, in dem es drinnen kälter ist als draußen. weil es, wenn es da wirklich Winter war, wenn es da gestürmt hat, geregnet, geschneit, egal was, es war so eine eiskalte Schüssel da drin.
Ich glaube, in Bayern sagt man zapfig gestern, oder?
Ja. Zapfig war es.
Mario, vielen, vielen Dank, dass du uns entführt hast in den Olympiapark und insbesondere natürlich ins Olympiastadion. Und nein, wir sind nicht vom Tourismusbüro München oder
des
Landes Bayern gesponsert, aber schaut es euch ruhig mal an, wenn ihr hier wohnt sowieso, aber wenn ihr auch hier mal zu Besuch seid oder zu Besuch kommen wollt, vielleicht ja, wenn ihr am 24.10. uns besuchen wollt im Stadion an der Schleißheimer Straße. Von da aus ist es wirklich nicht weit. Es ist mit dem Fahrrad sind es vielleicht 12 Minuten oder so, würde ich jetzt mal grob tippen.
Einfach, von hier?
Oder von wo? Vom Stadion an der Schleißheimer Straße. Ja. Einfach Schleißheimer Straße hoch, dann links, dann rechts, dann wieder links und schon steht ihr da.
Schwere Reiterstraße und dann
zack. Und dann zack, dann einfach nach dem Weg fragen, wie ich immer. Das ist wirklich eine Reise wert und deswegen vielen, vielen Dank, Mario. Hans, Lerneffekt, irgendwas mitgenommen?
Ja, das Dach auf jeden Fall.
Ja.
Also das Dach ist ja wirklich so präsent, wenn man im Park ist, dass man sich immer die Frage stellt, was war die Inspiration und was war das damals für ein, ja vielleicht auch für eine Barriere, die man in dieser Jury durchbrechen musste. Und das war sehr schön, dass du damit eingestiegen bist, weil das ist nun mal auch das charismatische Element dieses Parks, dieses Stadions. Und jetzt zu wissen, dass das damals gar nicht so easy war, das durchzuboxen, das gibt mir jetzt bei meiner nächsten Laufrunde ein gutes Gefühl.
Das war wahrscheinlich auch dein Lerneffekt, oder?
Dass ja, so weil ich, wie gesagt, war. Genau, erstens das und zweitens, dass dann eben besagter Egon Eiermann dafür gekämpft hat, dass das doch durchgewunken wird, weil man ursprünglich den Entwurf abgelehnt hatte. Und da hat sich bei mir ein kleiner Kreis geschlossen, weil ich gedacht habe, das gibt's doch nicht. Das ist doch der von den Schreibtischen.
Aber beim nächsten Mal nehme ich einen Fußball mit, bolz den aufs Dach und schau mal.
Dann schaust du mal, was passiert.
Ja.
Von Bruckhausen, lupfen jetzt.
Ja.
Ja, mein Lerneffekt war auf jeden Fall, dass ich ganz schnell mal wieder da hingehen muss. Vielleicht nicht zwingend zum Joggen. So ein Bier und eine Picknickdecke macht's auch. Wenigstens einer von uns genießt es dann da ein bisschen.
Können wir schön zusammen machen.
Ja, na gut, gut. Aber dann nicht auf die Decke schwitzen. Dann geht das auch. In diesem Sinne, gehabt euch wohl. Vielen, vielen Dank, Mario.
Jo, was machen wir nächste Woche?
137. Nächste Woche wird es ähnlich ikonisch, wobei ich mich da, muss ich zugeben, an kein einziges Stadion erinnern kann. Eher so an einen Torpfosten, an dem jemand lehnte, der nicht ganz so gut gelaunt war. Und es geht nicht um ein umgefallenes Tor, sondern eher um jemanden, der umgefallen ist und sich an diesen Pfosten lehnte. Das war jetzt sehr kryptisch.
Ihr werdet es nächsten Samstag erfahren.
Yokohama, darf man das sagen?
Oh, sehr gut. Mario hat es verstanden.
Checkt vorher nochmal unsere Tourdaten.
Richtig, Tourdaten, ich habe es gesagt, auf Twitter und auf Instagram werden wir das Ganze hochladen. Die Links, die Infos zu Gästen noch nicht. Da sind wir noch was am Planen dran. Aber wir können euch versichern, wir werden in jeder Stadt nicht nur zu dritt sein, sondern auch den einen oder die andere noch bei uns auf der Bühne begrüßen dürfen. Hoffentlich auch den einen oder die andere von euch.
Ja, das wäre doch schön.
Wir haben auf jeden Fall Bock. Holt euch die Karten und dann sehen wir uns Ende Oktober.
Ich freue mich.
Bis nächste Woche.
So machen wir das.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.